Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf jetzt gleich direkt übernehmen, weil ich auch das nächste Panel moderieren darf. Wir sprechen über den Clash in der Werbung. Schlagworte Digitalisierung, Personalisierung, Individualisierung und Automatisierung. Und wir wollen ein wenig darüber sprechen, wie das Wechselspiel am Markt zwischen Medien, Agenturen, Vermarktern, Auftraggebern vonstatten geht. Und ich freue mich auf ein sehr gut besetztes Panel und darf jetzt auch zu mir bitten, Veronique Franzen von Mighty Hive, Tom Young, Werber und Kreativer, Christoph Kulnick, den neuen Marketingleiter der Raiffeisen Bank, Karin Sewald-Cihak, Geschäftsführerin der ÖBB-Werbung, Walter Zingel, Präsident der IAA Austria und Geschäftsführer der IP Österreich. Und dankenswerterweise zugeschaltet ist uns Katja Brandt, CEO der Mindshare. Herzlich willkommen. Ja, wir haben eine gute Stunde, die wir jetzt ein wenig über das Verhältnis zwischen Agenturen, Auftraggebern, dem Markt sprechen wollen. Und betitelt haben wir das Ganze auch ein bisschen mit dem Clash in der Werbung und den neuen Herausforderungen, den Anforderungen und Konstellationen. Und eines dieser neuen Modelle leben ja Sie, Frau Franzen, bei der Mighty Hive, einer Agentur von Martin Sorrell und seiner S4 Group. Und die spannende Frage bei neuen Playern ist ja immer, was machen Sie denn anders? Was wollen Sie anders machen? Und was denken Sie denn auch besser zu können als etablierte Player?
Vielen Dank, Herr Hofer. Danke, dass ich heute hier sein darf und Mighty Hive und Mediamonks vertreten darf. Das freut mich sehr. Ich freue mich auch, den Clash, der den Zuschauerinnen und Zuschauern ja offensichtlich versprochen wurde, an dieser Stelle anzetteln zu dürfen. Die Frage ist, welche Modelle gibt es, welche Probleme kommen davor, wie machen wir es anders? Ich freue mich sehr, hier als Strategic Growth Director für die Dachregion da zu sein. Ich würde mich ganz kurz vorstellen, das Unternehmen ganz kurz vorstellen und dann damit auch bereits Ihre Frage beantworten. Wir sind, S4 Capital wurde 2018 gegründet. Das ist ein wichtiger Punkt, weil es natürlich bedeutet, dass wir in diesen Zeiten der digitalen Herausforderung überhaupt erst entstanden sind. Wir haben kein Legacy-Modell, das aus alten Agenturstrukturen hervorgeht oder aus breit gefächerten Beratungsmandaten, sondern wir sind mit einer ganz klaren Vision 2018 entstanden und fügen uns jetzt immer noch weiterhin zusammen, wie man auch der Presse entnehmen kann. Seit Juni bin ich dabei für Deutschland, Österreich und die Schweiz, um die strategischen Kunden aufzubauen, aber auch die Services an die Region anzupassen. Also wir lokalisieren uns immer mehr. Seit Februar sind wir angetreten in Deutschland mit auch einer Präsenz im deutschen Markt und freuen uns so, dann halt mit diesen neuen Modellen auch auf die marktspezifischen Anforderungen einzugehen.
Und was machen Sie jetzt konkret? Ja. Anders, außer dass Sie quasi in dieser heißen Phase geboren wurden?
Ich glaube, dass diese heiße Phase, deswegen habe ich damit auch angefangen, unglaublich wichtig ist, weil 2018 ist wahnsinnig viel passiert. Also als allererstes oder seit 2018 ist wahnsinnig viel passiert, sagen wir es mal so. Das Ganze ging los mit der DSGVO, die natürlich einen unglaublichen Krater sozusagen generiert hat in der oder hinterlassen hat in der digitalen Marketingaktivität, weil wir uns komplett anders auseinandersetzen mussten auf einmal mit dem Thema. Brauchen wir Consent oder die Antwort wurde uns gegeben. Wie holen wir denn ein? Wie gehen wir mit den Konsumenten um? Und was heißt das überhaupt? Was bedeutet es, auf dieser Augenhöhe zu sprechen mit den Verbrauchern? Was bedeutet es, Vertrauen zu gewinnen? Und was müssen wir leisten als Werbetreibende, als Branche, um dieses Vertrauen sozusagen zu generieren und dann halt auch langfristig arbeiten zu können? Das war der erste Krater, sag ich mal. Der zweite Einschlag war ganz klar die Corona-Pandemie, die einfach einen unglaublichen Fokus gesetzt gesetzt hat auf das Thema Digitalisierung. Viele Unternehmen waren überhaupt nicht aufgestellt und mussten das Thema grundsätzlich angehen. Werbegelder waren so ein Thema, aber zum wenn es dann darum ging zu sagen, wie stellen wir unser Angebot breiter auf und zukunftsfähig auf, da mussten Antworten gefunden werden und darin wurde auch investiert. Und der dritte ganz klare Schnitt, der jetzt kommt, zwar mit 2 Jahren Schonfrist, aber das ist die Third-Party-Cookie-Deprecation, die Google angekündigt hat. Ich weiß nicht, ob Katja was sagen möchte oder ob einfach nur nicht gemutet war. Gut, genau, das war, ich glaube, es war ein technischer Glitch.
Wir werden Sie gleich dazu holen. Bitte noch die Antwort kurz.
Genau, aufhören. Genau. Wir sind halt eben und mit diesem mit der Corona-Pandemie stellt sich die Frage, wie digitalisiere ich? Ich beeil mich ein bisschen. Und die dritte Frage, wie mache ich denn die Daten, von denen ich schon weiß, dass ich sie consentbasiert und auf Augenhöhe vertrauensbasiert sammeln muss, die wichtig sind für meine Digitalisierung, was ich spätestens durch die Corona-Pandemie gesehen habe, wie mache ich das denn jetzt auch zu Werbezwecken nutzbar? Und wie mache ich das ohne die Währung, also die Third-Party-Cookies, die bis dahin sozusagen verfügbar waren? Das sind nicht die einzigen drei Fragen oder die einzigen drei großen Kern- und Angelpunkte, mit denen sich Marketers auseinandersetzen, aber sie sind sehr wichtig und ich stelle das hier so in den Vordergrund, weil dadurch, dass wir in dieser Zeit entstanden sind, uns darum herum entwickeln, ganz genau diese Fragen zu beantworten. Also wir sind ein digitales Unternehmen, wir verbinden die Kompetenzen, die es braucht, um genau diese Fragestellung zu beantworten und projektorientiert entwickeln wir uns sozusagen um den Kunden herum. Und das mit einer sehr, sehr breiten Vielfalt an Talenten und Kompetenzen, die ganz individuell pro Anforderung der Advertiser zusammengebündelt werden können und zur Verfügung gestellt werden können.
Frau Brandt, wenn ich Sie gleich dazu ins Boot holen darf, Veränderungen sind Medienagenturen auch nicht neu. Das Geschäft wird immer wieder neu ausgerichtet. Es gibt Player am Markt, die quasi in ihr Geschäft vordringen. Es gibt Ergänzungen, die sie quasi im Agenturportfolio aufnehmen, um diesen Marktgegebenheiten gerecht zu werden. Wie viel Veränderung brauchen Sie denn?
Erstmal hallo an alle. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Stimme und ich werde auch ab und zu mal eine Pastille dazu mitnehmen müssen. Das ist da kein unfreundliches Kaugummi, wie mir gerade von der Regie gesagt worden ist. Also insofern aber herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und dass wir das eben auch remote machen können. Zu Veronique, also ich würde sagen, das ist kein Entweder-Oder, sondern das ist ein Und. Und ich freue mich sehr, dass es eben Market Player eben gibt in dieser Form, um die Diskussion eben auch anzuzetteln, die es eben nicht nur erst seit 2018, sondern weit vorher ja gibt, die wir alle wissen. Die Transformationen haben viel, viel früher gestartet, aber gerade in, ich sag mal, hier in unserem deutschsprachigen Raum, im Dachraum, zeichnen wir uns natürlich auch immer so ein bisschen durch eine Entwicklung aus, die vielleicht nicht ganz so zügig ist wie in anderen Märkten, was aber durchaus auch von Vorteil sein kann, weil man sich dann erstmal bestimmte Sachen eben anschauen kann oder auch davon lernen kann. Als globales Netzwerk profitieren wir natürlich sehr davon, dass wir diese unterschiedlichen Entwicklungen haben. Was passiert in den USA, was passiert in China und wie lernen wir davon, wie gehen wir damit um uns gegenseitig zu inspirieren? Auf die Frage, wie viel wir uns verändern müssen, würde ich eher antworten, wie viel wollen wir uns verändern? Weil das ist eigentlich der Kern einer Mediaagentur, dass wir eben nicht auf eine Disziplin schauen, sondern unser Kern ist letztendlich den Menschen, den wir erreichen wollen, mit unserer Kommunikation der Marke. Dazu gehören natürlich ganz wesentlich die digitalen Kanäle, wo wir wissen, dass wir natürlich immer mehr aus dem bezahlbaren Geld eher mit Daten eben genau diese Menschen erreichen können, aber eben mit weit mehr, was auch die klassischen Kanäle einbindet. Und darum geht es uns letztendlich. Uns geht es nicht darum, wie viel Kilo digital und klassisch haben wir, sondern es geht darum, wie wir möglichst wirtschaftlich die Kommunikationsziele und damit die Verkaufsziele und damit den Unternehmenserfolg gestalten. Das ist der Kern, den wir machen und worum es geht. Und da spielt natürlich Entwicklung und Veränderung eine permanente, tägliche Rolle. Ich sage immer, das ist das Spannende bei uns. Wir pitchen entweder gegen uns selber oder gegen eine bessere Lösung im Wettbewerb, um immer für die beste Lösung der Kunden. Und das ist der Kern unserer Aufgabe. Und damit transformieren wir uns enorm. Wir haben enorme internationale Programme, durch die wir laufen, die wir auf die Märkte anpassen, um genau das zu erreichen, was ich gerade beschrieben habe, immer auf den maximalen Stand, weil wir natürlich unsere Kunden immer im Wettbewerb sind um die beste Lösung.
Thema Wettbewerb, Walter Zingel. Du beobachtest dieses Ökosystem ja schon einige Zeit länger, auch in sehr unterschiedlichen Positionen, Agenturen, Vermarkterseite, Agentur jetzt wieder Vermarkterseite und natürlich in deiner Rolle als Präsident der IAA. Welches Resümee, welches Fazit ziehst du denn aus diesem Zusammenspiel am Markt? Funktioniert das?
Gott, wie höflich soll ich jetzt sein? Also ich sag's mal so, als Chef eines Vermarkterunternehmens habe ich die meiste Angst vor einem Jahr wie dem heurigen, wo viele, viele Pitches sowohl international als auch national stattfinden, weil unsere Agenturpartner natürlich aufgefordert durch die Kunden Konditionen abgeben müssen. Und am Ende des Tages diese Konditionen, Wünsche bei uns landen. Dass das nicht unbedingt zu einer Verbesserung unserer Profitabilität führt, das kann sich, glaube ich, jeder ausrechnen, der in dem Geschäft irgendwann einmal drinnen war. Davor habe ich Angst. Jetzt bin ich normalerweise nicht so ein ängstlicher Mensch, aber das ist eine Spirale, wo ich hoffe, dass irgendwann einmal auch vor allem die Werbetreibenden erkennen, dass diese Spirale nicht ins Nirvana fortgesetzt werden kann. Weil ich pflege in Verhandlungen immer zu sagen, glaubt's mir, ich werde nie dafür Geld ausgeben, um euren Spot abspielen zu dürfen. Das ist einfach so. Ich denke, und ich bin froh, dass du gleich neben mir sitzt, ich denke, dass es eine Entwicklung ist, oder das gesamte Thema eine Entwicklung ist, die im Kern natürlich bei den Kunden beginnen muss. Wenn Kunden heute klar definieren, was sie von ihren Agenturpartnern haben wollen, dann ist das super. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass sie nicht immer auch klar definieren, was sie bereit sind dafür zu bezahlen. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, dass sich Werbetreibende irgendwann einmal auch tatsächlich fragen müssen, denn natürlich ist die Agentur als Berater, als ausgelagerte Werbeabteilung, als Kommunikationsabteilung, als Massmedia und getrackte Media und wie auch immer die Bezeichnungen heißen, das ist ja wunderbar und wunderschön. Aber ich habe einmal Gespräche geführt mit Vertretern von großen Werbetreibenden und habe sie gefragt, warum sie denn nicht ihre Agenturen anständig bezahlen. Und die Antwort war eine ganz simple. Sie haben gesagt, ja, das Agenturhonorar ist eine Kostenstelle bei mir. Was möglicherweise am Ende des Jahres bei den Agenturen dann noch abfällt, das interessiert mich nicht. Ich weiß schon, dass ich um 2% meine Mediaagentur nicht dafür bezahle, was sie eigentlich für mich leistet. Aber ich habe wenig Kosten. Und ich denke, dass das so ein Thema ist, über das wir jetzt, glaube ich, zum 30. Mal auf der Bühne eines Mediatage-Panels, ein Thema ist, über das wir lange herumdiskutieren und immer hinter den Kulissen sprechen. Und ich habe mir gedacht, in meinem 40. Berufsjahr bringe ich es einfach einmal auf die Bühne. Denn Agenturen sind natürlich profitorientierte Unternehmen. Sie legen auch Geschäftsberichte in dem Moment, wo sie börsennotierte Unternehmen sind. Und die Profitability, die sie in ihren Geschäftsberichten ausweisen, die ist zumindest zweistellig. Und ich kenne ganz wenig Kunden, die ihren Agenturen zweistellige Prozentsätze an Agenturhonorar bezahlen. Und wenn wir das geklärt haben, ja, also wenn der Kunde sagt, ich möchte dieses Service haben und dafür möchte ich das bezahlen, dann können wir über Agenturmodelle sprechen. Dann können wir darüber sprechen, ob es die Spezialisten-Shops sind, die sich jeder Kunde einzeln zusammenstellt, ob es eine Inhouse-Agentur ist, die dann mit Freelancern oder Spezialisten da und dort arbeitet, ob es das alte oder weiterentwickelte Agenturmodell einer 360-Grad Brand Stewardship und wie die Dinge alle heißen sind. Aber solange der Kunde sagt, ich möchte möglichst viel und bin nicht bereit dafür zu bezahlen, dann wird immer wieder Martin Sorrell auftreten müssen und sagen müssen, ich habe jetzt ein neues Modell und der Unterschied zu den alten Modellen ist, ich mache es schneller und billiger. Ich glaube es nur nicht.
Du hast jetzt einige Punkte angesprochen. Ich glaube, das Thema Wertschätzung, nämlich auch finanzieller Natur, aber natürlich auch das Wechselspiel Auftraggeber und Agentur und den Ball quasi eh direkt weitergegeben. Christoph Kulnig, seit heuer... Ich würde
wieder zurückschießen, ne? weil ich eine Frage habe, was ist eine angemessene Bezahlung oder eine angemessene Entlohnung? Wie würde die definiert werden?
Gerne.
Ja, also das ist sicher ein Thema, das du jetzt in deinem Fall aufgrund deiner Aufgabenstellung für dich definieren musst. Nur es kann nicht, also zumindest aus meiner Überzeugung, kann es nicht sein, dass das jährlich weniger wird, während das Anforderungsprofil jährlich größer wird. Das funktioniert irgendwie, also zumindest in meiner Welt funktioniert das nicht. Ja. Dass natürlich Marktmechanismen das manchmal außer Kraft setzen, weil jeder vom Glanz des Giebelkreuz geblendet, das will ich auch auf meiner Kundenliste haben und für die muss ich auch arbeiten. Und vielleicht, wenn ich nur einen kleinen Etat kriege, dann bekomme ich in 2 Jahren den nächsten und dann habe ich sie und dann rechnet sich sie irgendwann einmal. Das ist schon die Wahrheit. Ja. Also wenn du das willst, kriegst du das immer billiger.
Jetzt könnte ich provokant sagen, ja, 10% Profitabilität, ja. Also da war ja nur Spielraum, ne? Also ich weiß schon, was angemessen und so weiter müssen wir klären. Ja, klar. Müssen wir selber klären. Aber es geht ja nur, ne? Provokant zurückgestellt die Frage, ja. Und jetzt würde ich sagen, okay, wieso sollte ich dann was ändern an meinem Geschäftsmodell oder meinen Auftragsvolumen oder meinen Anforderungen, solange es für alle ausgeht anscheinend, ja. Also rein auf dem Papier, ja. Ja. Heißt also, nicht, dass ich es mache, ja, aber
das, ein bisschen provokante Problem besteht auf beiden Seiten. Ne? Ja. Ich würde das gerne aufnehmen und auch weitergeben an den Herrn Young. Sie kennen die Branche ja auch in sehr vielen Rollen aus verschiedenen Positionen. Sehen Sie dieses Spannungsfeld? Also wenn wir jetzt
ich kriege da alle Zustände, wenn ich das höre. Aber nicht deswegen, weil das Problem so aktuell ist, sondern weil es seit Jahrzehnten aktuell ist und es akzeleriert hat. Ich glaube, die kreative Ecke, die kreative Branche, die muss sich aus dem rauskrüppeln. Das Wort Wertschätzung gefallen. Ich glaube, wir müssen über unseren eigenen Wert reden. Ja, das tun wir viel zu wenig. Ja, wir produzieren immer die Ergebnisse, die sind schön, die kann man draußen anschauen. Das ist aber zu wenig. Ich glaube, wir haben in Tirol jetzt angefangen, über diesen Wert zu reden. Das heißt, wir müssen über nicht nur die Kreativen selber in der Agenturszene über diesen kreative Prozesskultur reden. Was ist dieser kreative Prozess wert? Und im Gegensatz zu allen anderen Prozessen, die ein Unternehmen abfackelt, Fertigstellung, Entwicklung, Prozesse, Produktion bis hin zu Optimierungsphasen und so weiter, ist der kreative Prozess ein komplett anderer. Ja? Der ist einfach nicht linear. Ja? Da passiert was anders. Ja? Und weil was anders passiert, ist der so quasi wie ein Störfaktor fast. Und es wird ein Spielball von den Controllern und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir müssen über dieses Thema reden. Jetzt nicht nur die Agenturszene selber, sondern glaube ich kreative in der breiten Ausformulierung, was man darunter versteht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und sofern wir das nicht machen, werden wir immer wieder Kampagnen schalten, wo man darüber redet, wie wichtig Werbung ist und wie toll es wäre, wenn man jetzt quasi investiert, gerade jetzt und so weiter. Nur, das haben wir auch schon gelernt, dass es niemand interessiert. Ja? Also ich glaube, wir müssen über den kreativen Prozess reden. Dass das schwierig ist und dass das neu ist, wissen wir auch, oder? Die Kreativitätswissenschaft gibt es seit quasi nicht einmal 150 Jahren. Davor waren es die Clowns und die Hofnarren. Dann waren es irgendwo große Geister, Heureka, von Goethe bis sonst was. Und jetzt, glaube ich, müssen wir das irgendwie standardisieren. Wenn wir die Kreativitätsprozesse nicht in die Unternehmen reinbekommen, ja, und messbar machen an ihren Ecken, nicht die Kreativität selber, aber die Modelle, wie befördert man Kreativität, dann werden wir als Berater verlieren. Und wir fangen ja eh schon an. Die Werbe- und Kommunikationsszene als Berater, als Kreativberater hat in den letzten Jahren meines Zusehens abgenommen. Ja, also wir haben zuerst gerade vorher geredet, da kaufen sie große Berateragenturen die Top-Kreativen ein, ob das Droger 5 ist oder sonst was, und spielt es in ihrem eigenen Feld. Und wir schauen zu. Ja, und das, glaube ich, muss man baldigst ändern, weil ich glaube einfach, dass trotzdem die Kommunikationskreativen immer noch in den Lead gehen können. Wer macht das in der Branche? Ja?
Liebe Karin, ich wollte dir eigentlich eine weitaus angenehmere Einstiegsfrage stellen, aber die beiden Herren links von dir haben quasi die Bälle jetzt herübergespielt, die jetzt da von der Wand wieder zurückkommen. Deswegen auch an dich kurz die Frage. Du hast ja als Geschäftsführerin der ÖBB-Werbung eine Sonderrolle. Du bist quasi Vermarkter der eigenen Werbeflächen, aber auch kreativer Dienstleister innerhalb der ÖBB. Das heißt, du bist eigentlich Auftraggeber und Agentur gleichzeitig. Wie handhabt ihr es denn intern? Habt ihr dieses Spannungsfeld intern wahrscheinlich nicht, aber siehst du es am Markt?
Dieses Spannungsfeld habe ich hier in mir drinnen. Ja. Natürlich ist das... sage ich mal so, wir haben einfach, also ich selbst habe zwei Paar Schuhe an, die aber trotzdem miteinander gehen müssen. Und ich glaube, das funktioniert. Wir sind halt vor 3 Jahren, wenn ich jetzt den Kreativprozess hier aufnehmen darf, ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Es gibt die ÖBB-Werbung ja schon seit 2011 und davor war es eine abgespeckte Version. Und wir haben 2011 quasi Vermarktung und die Agentur, die da sehr klein war, miteinander fusioniert und haben dann ein bisschen kreativ gespielt. Also wir haben 4 Grafiker gehabt und haben da halt das ein oder andere erledigt für die ÖBB. Ich habe intern 4 große Auftraggeber, die, wie man sich vorstellen kann, ich glaube, Raiffeisen wird nicht viel anders sein, aber die halt de facto alle was anderes, oder sagen wir so, jeder sich selbst gut vertreten sehen möchte und das individuell. Das heißt, es kommt zu meinem Portfolio eigentlich noch dazu. Ich muss diesen großen Bogen spannen, sodass alle Sie hier und die uns hier zuhören wissen, das ist Absender ÖBB. Und bis 2017 waren wir immer gut unterwegs mit Full-Service-Agenturen und dann, wie ich zurückgekommen bin ins Unternehmen Ende 2017, habe ich verspürt, okay, da ist zu wenig Kreativität. Man ist unzufrieden mit den Ergebnissen, es ist einfach zu wenig Abwechslung, zu wenig Auswahl. Das war das, was ich vorgefunden habe. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, de facto diesen neuen Weg zu gehen und mehr Kreativität ins Unternehmen zu holen. Heißt jetzt nicht, dass wir sagen, wir machen alles selbst. Nein, das würde ich auch nicht und das möchte ich auch nicht, weil die Gefahr besteht natürlich immer einen gewissen Tunnelblick zu bekommen und man versucht dann alles irgendwie passend den Anforderungen des Konzerns, weil man ist ja dann Mitarbeiter, auch zu erledigen und man lässt dann zu wenig Kreativität zu. Was mir aber wichtig ist, ist, es geht jetzt gar nicht, wer macht denn jetzt was, sondern es geht um die Idee. Und wenn es eine gute kreative Idee gibt, dann ist mir das egal, ob das jetzt von den Klassischen kommt oder von den Content-Lieferanten. Es ist wurscht, es geht um die Idee. Und ich glaube, da gibt es aber noch viel zu tun, nämlich auf Agenturseite, also jetzt auf Kreativseite, weil da gibt es dann schon ein bisschen Unbehagen, quasi was die Stellung jetzt an der Lieferanten, wenn ich es jetzt so nennen darf, zulässt. Und also es gibt Spannungsfelder ohne Ende und wir stehen jetzt, wir machen das jetzt, wir kommen jetzt ins 4. Jahr und wir haben wieder ein bisschen Anpassungsbedarf, also Veränderung, ich habe es gerade vorhin gehört, Veränderung ist eigentlich Fakt und ständig gegeben und auch notwendig, weil der Markt sich entwickelt, die Anforderungen entwickeln sich, die Mediakanäle, wir sind so fragmentiert wie noch nie, also wir haben unseren Digitalisierungsgrad in den letzten 3 Jahren extrem in die Höhe geschraubt. Ja. Und was es uns gebracht hat, das wirst du mich sicher auch fragen wollen. Wir sind schneller geworden und wir sind halt auch effizienter geworden, also auch kosteneffizienter.
Aber ein ganz spannender Punkt, um das vielleicht auch noch auszuführen, es gab ja eine Phase, wo ihr relativ viel intern realisiert habt, beziehungsweise nach innen geholt habt und habt euch dann aber auch wieder am Markt diese kreativen Inputs, Impulse geholt.
Mhm. Genau. Also wir haben gesagt, wir haben ein funktionierendes Team. Also wir sind 36 Mitarbeiter und innen in der Werbung und wir haben davon 12 in der Vermarktung. Also wir haben 323.000 Werbeflächen an Bahnhöfen und Verkehrsmitteln, die wir vermarkten, auch mit Partnern, die auch hier gut vertreten sind. Das macht man nicht ganz alleine. Und der Rest, also rund 24 Kollegen und Kolleginnen, arbeiten quasi in den Teams Event, Grafik, Producing, Kampagnenmanagement, Sponsoring. Also wir machen alles konzernübergreifend in vielen Konzernen und wir produzieren selbst. Heißt jetzt nicht, wir rücken mit der Kamera aus, aber wir steuern und koordinieren das. Und das ist letztendlich auch das, wozu es geführt hat. Wir haben natürlich aufgrund dieser großen Flexibilität, die wir reingeholt haben und die Kreativen, wir haben 3 Kreativteams, die für uns arbeiten, die wir auch gegebenenfalls untereinander pitchen lassen, wenn wir das für richtig empfinden, koordinieren wir. Und wir haben natürlich einen enorm hohen Koordinationsaufwand, aber alles, was der Qualität dient, ist gut. Da ist auch ein Koordinationsaufwand nicht zu hoch.
Ja. Mhm. Frau Franzen, Sie haben es vorhin angesprochen, dieses flexible Einstellen auf den Kunden, auf die Bedürfnisse. Wie schwierig ist denn das geworden jetzt auch aus Ihrer Sicht, dass eben sehr, sehr unterschiedliche Kunden sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben? Sie da jetzt quasi auch in einem Markt mitmischen, wo es schon sehr viele tradierte Player gibt. Sehen Sie das als Herausforderung? Also wie nehmen Sie es wahr?
Schwieriger als wann? Haben Sie da einen Vergleich schon im Kopf oder einfach, ob sich das jetzt schwierig entwickelt hat?
Grundsätzlich.
Für uns ist es unser Sweet Spot tatsächlich. Also ich finde die Runde unglaublich interessant. Ich fand auch die Beiträge wahnsinnig spannend. Es ist natürlich schwierig, das aufzubauen, wenn man alte Geschäftsmodelle schützen muss. Da sind wir ein bisschen privilegiert, weil wir unter diesen Bedingungen sozusagen, die das in den letzten 3 Jahren, auch wenn es das Thema Transformation, wie Katja Brandt vorhin schon natürlich korrekt gesagt hatte, schon viel länger gibt, aber das ist einfach unglaublich beschleunigt worden. Das hat es schwieriger gemacht. Das hat es schwieriger gemacht für Unternehmen, die sich anpassen müssen. Die Antworten, die sie vorher eigentlich nicht hatten, auf einmal aus dem Hut zaubern mussten und das glaubwürdig und das in ihre bestehenden Geschäftsmodelle sozusagen integrieren mussten. Die Anforderungen, die kommen, sind nicht nur schneller und günstiger, sondern auch besser. Wir sagen von uns, dass wir auch besser sind. Warum sind wir besser? Wir schauen uns nicht nur an, ob der Mediapreis oder ob der, wie wir mit unseren Agenturfees umgehen, sondern wir schauen uns wirklich an, was denn die Zielsetzung ist, was die Business-Ziele sind, was digitale Transformation, digitale Meilensteine angeht. Wir schauen uns an, was Verkaufsziele sind natürlich und wir entwickeln uns von da sozusagen zurück. Und das machen wir übergreifend über Mediadaten und auch Content und Kreativität durch Automatisierung, gestützt durch künstliche Intelligenz und durch einfach ganz neue Prozesse. Wir sind an keine alten Strukturen oder bestehende Prozesse gebunden und dadurch ist es für uns nicht schwer. Für uns ist es eigentlich das ideale Parkett, um zeigen zu können, dass wir das können. Es gibt uns einen ganz klaren Marktvorteil und wer es aktuell wirklich ernst meint mit Transformation und damit diese neuen Herausforderungen begehen und bewältigen zu wollen und daran wachsen zu wollen, der ist bei uns einfach ganz klar an der richtigen Adresse.
Mhm. Bestehende Strukturen und Prozesse, Frau Brandt, das ist bei Ihnen der Fall. Die Anforderungen sind aber trotzdem immer größer geworden und Sie machen ja schon längst nicht mehr nur unter Anführungszeichen Media, sondern der Markt erwartet sehr viel mehr von Ihnen. Wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um?
Die Frage ist, wie die darauf kommen, dass bestehende Prozesse so bleiben oder geblieben sind. Das ist ganz interessant, dass diese Behauptungen in den Raum gestellt werden. Es wurde vorhin noch mal was vom Wettbewerb gesagt. Also wenn man dort nicht als agiles Unternehmen unterwegs ist, dann ist das sicherlich schwierig, das zu halten. Da sind wir sicherlich mit dem Hintergrund in der WPP in einer besonderen Rolle. Man sieht eben immer mehr, wie jetzt auch dass wir bei Verfanzen eben sehen, ja, die stürzen sich auf die digitale Welt, Wenn wir eben den Menschen als Ganzes anschauen, dann ist das eben wie, wenn ich vorhin nochmal das Paar Schuhe bemühen darf, als wenn man nur mit einem Schuh rumläuft, sondern man muss eben das ganzheitlich betrachten. Und ich glaube, es ist sekundär, über welchen Touchpoint es geht. Man muss es eben umfänglich bedienen können. Diese Kompetenz haben wir. Wir sind im Übrigen offensichtlich gerade hier auch in dieser Region die Einzigen, die sich das nachhaltig leisten können. Immer mehr Marketplayer entweder konzentrieren sie sich wirklich nur auf einen Bereich wie die Digitalität, was das natürlich nicht umfänglich abbilden kann, oder bestimmte Themen wie Out of Home oder Tageszeitung und so weiter werden entweder an die Vermarkter oder Spezialdienstleister rausgegeben. Dafür stehen wir ganz klar nicht, sondern wir stehen dafür, dass wir wirklich auch neutral für die Zielsetzung, für die Unternehmenszielsetzung, und im Übrigen, das ist nichts Neues, über die Unternehmenszielsetzung zu denken und zu sprechen. Ich hoffe, dass das keine neue Entdeckung ist, denn Marketing wird dafür gemacht, dass man eben verkaufen kann und damit das Unternehmensziel letztendlich erreicht. Für Marketing ist ja, Media ist kein Selbstzweck. Genau das tun wir. Wir sind natürlich ständig hier in der Veränderung. Wir haben gerade Anfang letztes Jahr global auch entschieden, weil wir eben diese komplexen, tiefen Strukturen, die in der Digitalität und in den Daten gefordert sind, anbieten wollen, dass wir eben über Hubs, über Plattformen in den jeweiligen Ländern sehr tief, das ist zum Beispiel Social Media oder die Digital-Kanäle eben insgesamt darstellen können, aber letztendlich über eine Führung, über die Agentur sehr spezifisch und dediziert da reingehen können. Also wenn ich das eben derzeit betrachte, sind wir heute wirklich, wenn man eine Rundum-Beratung haben möchte, das muss man, also man kann sich das aussuchen als Kunde. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Kunde ist im Driver's Seat und die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich. Aber zumindest würde ich von meinem Gesprächspartner erwarten, wenn ich auf Kundenseite wäre, und ich bin auch gestartet auf Kundenseite, war da 10 Jahre, dass ich dort vernünftig Auskunft kriege und auch eine vernünftige Kompetenz habe, um auch abzuwägen, was denn nun mal hier der richtige Weg ist und wie ich eben mein Unternehmen möglichst erfolgreich steuern kann. Und dafür brauche ich eben eine tiefe, fachliche und auch neutrale Kompetenz über diese Themen. Und das immer gesagt wird, weil man eben bestimmte, man muss ja mal schauen, wie lange gibt es denn Mediaagenturen, ungefähr 20 Jahre, also noch keine ein fundamentiertes Thema, wenn man mal Automobilhersteller und so weiter anschaut. Jeder ist letztendlich dabei, sich zu verändern, und wir sind heute überhaupt nicht mehr das Unternehmen, was wir vor 5 Jahren, selbst vor 3 Jahren, würde ich sagen, haben wir massive Unterschiede. Und in 5 Jahren werden wir wieder sehr, sehr viel anders dastehen. Und das ist eben die Kraft, aber weil wir aus der VPP heraus das Gesamtkommunikationsmodell verstehen und eben als Mediaagenturen der Group M im Background genau dieses Thema auf der einen Seite Board, aber eben auch über das Datenthema, was natürlich in Zukunft viel essentieller und wichtiger sein wird, wo wir einen riesigen Fokus drauf setzen, das zu führen und da global mit umzugehen, um das eben noch national mit reinzubringen. Und das ist im Übrigen auch noch eine andere Perspektive, die man bringen muss. Es wird zukünftig immer mehr Kommunikation über die globalen Plattformen laufen. Wir haben es gesehen, TikTok, ne? Irgendwie gab es irgendwie vorgestern noch nicht mehr, heute gibt es das nicht, morgen gibt es was anderes. Aber die Kommunikation, die wir aussenden können an Menschen, die wird immer mehr über solche Plattformen laufen. Und diese Plattformen beispielsweise, die machen keine nationalen oder lokalen Lösungen. Da brauchen sie ein internationales Netzwerk, internationale, globale, interessante Gesprächspartner, die tatsächlich mit diesen auch Unternehmen skalieren können, weil das sind Plattformen, die wollen skalieren. Und nicht einzelne Mikrolösungen zu haben. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir in unserer Digitalisierungsstrategie maximal nach vorne bringen, um genau mit diesen Playern essentielle, sehr gute Beziehungen zu haben, um diese Vereinbarung und Entwicklung und Innovationen zu treiben, von denen wir dann insgesamt profitieren in den Ländern für unsere Kunden.
Sie haben ein Thema angesprochen, nämlich das Thema Kompetenz, und ich finde, das ist eine ganz schöne Überleitung zu einem Thema, das du zwar, Walter, gesagt hast, das sollten wir jetzt noch nicht besprechen, weil wir quasi noch andere Probleme haben, aber das Thema Inhousing, Outsourcing, würde ich trotzdem ganz gerne ansprechen und jetzt auch ins Rennen führen. Wie sehr, Frau Brandt, bedroht Sie das Thema Inhousing, also sprich Unternehmen und Marketer, die sich gewisse Agenten und Kompetenzen ins Haus holen und nicht mehr über Sie oder eine andere Agentur realisieren?
Überhaupt nicht. Wir begleiten auch Unternehmen da drin, beraten auch, wie man das gestalten kann. Wie gesagt, die Lösungen für die Kunden sind so unterschiedlich, wie sie letztendlich, ja, wie es Unternehmen eben gibt und die Bedarfe. Wichtig ist, dass ein Unternehmen gut damit arbeiten kann. Ich selber, also aus der Diskussion, das Inhousing kommt ja sehr stark, aber auch eine verstärkte Kompetenz im Marketing wieder zu diesen Themen. Und in vielen Unternehmen ist sehr lange sehr stark gerade dieser Bereich maximal geschröpft worden. Und das heißt, alleine die Marketingverantwortlichen hatten schon Schwierigkeiten in der Kompetenz, die ganzen Agenturen im Westen zu führen. Und von daher, der Kunde ist im Driver's Seat. Das sind unglaubliche Investitionen, die da stattfinden. Deswegen ist es auch als Diskussionspartner für uns wahnsinnig wichtig, eben Leute zu haben auf der anderen Seite, die eben mit uns sprechen. Rewe zum Beispiel ist in Österreich ein Kunde von uns, die sehr starkes Inhousing betrieben haben, nicht in Media, aber wir natürlich trotzdem auch da sehr stark mit in der Beratung, Diskussion sind, wie man da maximal positiv mit umgehen kann. Und wir haben viele Kunden, wo wir Mischmodelle haben, wo wir auch bestimmte Sachen mal ausprobieren. Gerade das Thema, wir möchten unsere Daten selber nicht herausgeben. Wie bauen wir diese Schnittstellen? Da haben wir ganze Teams, die die Kunden darin beraten können, wie sie da möglichst konstruktiv mit umgehen, aber eben auch beraten, was erwartet sie denn, wenn sie welche Plattform eben nutzen? Was sind die Zusatzinvestitionen, die Zukunftsinvestitionen? Das sehen wir mit auch als ein Teil unserer Beratungsleistung, unsere Kunden dort mündig zu machen und in eine erfolgreiche kommunikative Zukunft zu führen.
Karin, deine Learnings und Tipps zum Thema Inhousing und Outsourcing?
Ja, ich glaube, es gibt einfach kein richtig und kein falsch. Also was holt man ins Unternehmen, was lässt man draußen? Mediatechnisch würde ich, also sehe ich das jetzt bei der ÖBB so nicht. Wir haben eine Mediaagentur, die uns dahingehend gut betreut. Wir haben ja intern, wie gesagt, 4 unterschiedliche Stakeholder, die ja auch unterschiedlichste Bedürfnisse natürlich auch in ihrer Mediastrategie haben. Und ich habe jetzt auch keine Wachstumsstrategie, auch nicht personeller Form bei mir im Unternehmen. Und ich sollte ja, wenn möglich, auch schwarze Zahlen schreiben. Und das möchte ich auch weiterhin forcieren und so halten. Deswegen, wir machen einen Schritt nach dem anderen. Wir sagen, wir gehen in Richtung Insourcing an Leistungen, die wir auch dealen und mit denen wir auch handeln können, die wir auch zufriedenstellend für unsere internen Kunden am Boden bringen können. Und dazu zählt auch zählt nicht die Kreativleistung. Das heißt, das habe ich vorher schon gesagt, ich möchte nicht die Kreativen bei mir im Team haben, sondern ich möchte sie mir aussuchen können und wählen können, je nach Situation, weil ich da einfach keinen Mehrwert für uns sehe. Wir haben 4, sagen wir mal so, kreative Grafiker, die unsere gebräuchlichen Dinge gut umsetzen, aber für die großen Sachen, das wollen wir uns schon von außen weiterhin zukaufen, um nicht in diesen Tunnelblick zu verfallen. Ja. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es kein richtig und kein falsch und jedes Unternehmen wird sich das gut überlegen müssen, was brauche ich und was kann ich selber handeln und was lasse ich besser draußen bei den Spezialisten. Und vielleicht noch ein Faktor, es ist ja auch die ständige Weiterbildung, ja, hier wirklich am Ball zu sein. Es ist ja wahnsinnig dynamisch, gerade im digitalen Bereich. Das entwickelt sich ja fast schon monatlich weiter, ja, wenn nicht sogar noch kürzer, ist immer mein Empfinden. Nein, ist jetzt natürlich übertrieben, aber du musst schon am Ball sein, du musst dich weiter informieren, du musst in der Community aktiv sein. Und diese Ressource habe ich nicht und die kann ich auch nicht zur Verfügung stellen und will ich auch nicht. Ja, das ist für mich nicht wirtschaftlich.
Wir sprechen ja beim Thema Inhousing vor allem über das Thema Daten, Programmatik und so weiter. Herr Young, trotzdem Inhousing von Kreation, macht Ihnen das Sorge? Stellt es Ihnen da?
Nein, das macht mir überhaupt keine Sorge. Ich finde einfach das Thema wiederum so im Detail aufgedröselt. Wenn Sie sagen, auslagern, die Spezialisten sind draußen die Kreativen. Ich finde, Kreativität ist eine Kulturfähigkeit. Wir sollten alle kreativ werden. Wir wissen ja, dass wir das verlernt haben in jungen Jahren und dass wir es dann wieder brauchen und dann kaufen wir es teuer ein, weil niemand kreativ ist. Also das ist ein ursächliches Problem. Und bei der Idee, die vorher angesprochen worden ist, finde ich das genauso. Also aus meines Wissens gibt es 3 Arten von Ideen. Ja, das ist die eine, die auf ein Problem taucht auf und ich brauche eine schnelle Idee. Das zweite ist Optimierung, oder? Ich habe irgendwelche unternehmerischen Ziele, ich muss in 2 Jahren irgendeinen neuen Release rausbringen, dann brauche ich wieder eine Idee. Und die dritte, das ist eigentlich die wichtigste Idee, ist die Beobachtende. Die hat kein Problem und die muss nichts optimieren. Da schauen nur Leute auf Dinge und machen es dann besser und anders. Beispiel, das ich immer bringe, ist Bohrturmentwicklung, oder? Man hat immer runtergebohrt, hat Öl gehoben, hat alles passt. Die Leute sind reich geworden. Bis irgendjemand mal gesehen hat, ich bohre runter und bohre dann rüber. Ja? Also spart mir 40% der Kosten, hat den gleichen Effekt, wesentlich intelligenter. Ja? Und für diese dritte Art der Kreativität braucht es aber keine Stehzeiten, die ich reduziere, ja, wie in allen anderen Prozessen, von denen ihr zuerst gesprochen habt, oder? Sondern da braucht es Raum. Diese Art von Kreativität braucht Raum. Und wenn wir das Land bei uns jetzt, wie in jedem anderen Bundesland, weiterentwickeln wollen, dann müssen wir in dieses Ding einzahlen, in dieses Freiraum, dass Leute denken können und nicht nur immer auf Probleme reagieren. Das ist es. Die ÖBB macht zum Beispiel sehr was Schlaues. Ein guter Freund, der Chris Müller von der Tabakfabrik in Linz, ja, hat jetzt quasi die Outline als Konzept vorgestellt. Outline mit AUT, Line. AT, glaube ich, kann man sich anschauen. Und die Idee ist, entlang der ÖBB, der Westbahn, von Wien nach Vorarlberg, Creative Hubs aufzustellen. Ja. Linz, die Tabakfabrik, ein Satz dazu, die haben jetzt 3000 Menschen dort. 2025 werden es 5000 sein, 400 warten, dass sie da reinkommen. Am Städten, die Remise wird, glaube ich, entwickelt, 90.000 Quadratmeter und so soll das weitergehen und dann kann man vielleicht mit einem Scheck die Kreativen, nicht nur die Werbeagenturen, sondern breit gefächert, wir suchen ja auch Coder, wir suchen ja alles Mögliche, ja, entlang dieser Strecke vielleicht befördern, bekommen ein Ticket und können da wie dort arbeiten. Das sind Ideen. Ich will nicht immer nur über die Theorie reden, ja, sondern einfach, wie kommen wir in diese Dinge? Und das ist für mich, ich kann das Wort Transformation schon gar nicht mehr hören, das wäre eine Transformation, ganz konkret. Ja. Da sollte man einzahlen, da sollte die ÖBB einzahlen, da sollten die einzelnen Bundesländer einzahlen, da sollte man einfach marschieren. Ja. Let's go.
Aber Freiraum ist ja ein ganz wesentlicher Punkt und ein wenig schließt sich dieser Kreis auch wieder, den du, Walter, vorhin angestoßen hast. Wie viel Freiraum gibt es denn für die Kreativen, Herr Kulnick, wenn Sie jetzt in Kürze oder vielleicht haben Sie schon alle Agenturen antanzen lassen und haben gesagt, so, es braucht eine Idee oder wir brauchen ein Konzept oder es muss alles anders werden?
Ist eine gute Frage und ich glaube, antanzen ist schon der Fehler, den man macht, weil natürlich
eine, bewusst.
Wo jetzt natürlich gut hergelegt, eine Partnerschaft natürlich die zielführendste ist und im Idealfall hat man gemeinsame Ziele. Ich glaube, es kommt jetzt da nicht auf den perfekten Media-Mix an oder doch und der ist wahrscheinlich der die Kunden erreicht, die ich halt brauche, wünsche oder wie auch immer, bespielen will, der dann am Ende des Tages auch Personalisierung zulässt und was am wichtigsten ist, die Daten. Wieso Daten? Und das ist mir ganz wichtig. Und da sind wir vielleicht dann dort auf die Antwort, auf diese Frage, was ist angemessen? Wenn ich es schaffe, diese Daten zu Attribution Models zu bauen, auf Umsätze, also am Ende des Tages den ROI zu kalkulieren, in den verschiedensten Medien, und dann kann ich mir den perfekten Media-Mix dann errechnen und dann kann ich noch das natürlich angemessen entlohnen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende in der Zukunft. Ganz wenige sind dort. Im Digitalen kann man sich vorstellen, geht's relativ einfach, auch nicht so, wie man glaubt. Wenn das dann in das traditionelle, analoge, wie auch immer man das nennen will, Marketing geht, wird es mitunter schwierig, aber trotzdem, das wird die Zukunft sein. Und dann diskutiert keiner mehr über Freiraum, weil das ist der Raum, den man braucht, damit dieses Attributionsmodell am besten funktioniert. Und dann diskutiert auch keiner mehr über angemessene Entlohnung, weil das kann 10-mal so viel profitabel sein, wenn ich auch 10-mal so viel profitabel bin bei der Kundenansprache. Freuen wir uns beide, sind wir Partner und wachsen beide gemeinsam.
Das klang jetzt relativ einfach.
Mhm. Ja, ist es in der Theorie, ja. Ich glaube, es wäre von der Idee her wahrscheinlich sehr einfach, es bedarf viel miteinander reden, es bedarf auch das gemeinsam zu entwickeln und wenn wir heute schon hier sitzen und uns anschauen, was ist die Zukunft, wie muss sich das Agenturmodell verändern, könnte das natürlich ein Weg sein, die man gemeinsam beschreitet. Weil es bringt ja nichts, dass ich jetzt sage, ja, du, ich drück die, du hast angefressen und liefert dann nur das, was dir dann profitabel ausgeht, ja, und am Ende des Tages ist der Kunde draußen, der nicht serviciert oder der nicht so angesprochen wird, wie sie will, und der ist nicht zufrieden, also alle sind unglücklich, ja. Also los. Es wäre viel besser, dieses Thema gemeinsam anzugehen, und das kann mit Kreativagenturen sein, die gehören dazu, es gehören dazu am Ende des Tages Software-Engineers und andere Agenturen, die so Test-Spezialisten sind, das gehören die eigenen Leute, das Geschäft dazu. Das ist, glaube ich, die Zukunft.
Gemeinsam führt dann, oder gemeinsame Bestreben führen dann immer zur IAA, deren Präsident sitzt hier auf der Bühne, Walter Zingel.
Naja, die IAA ist gegründet worden in einem ganz komischen Club in Manhattan, im sogenannten Harvard Club, auch damals nur von vielen weißen Männern, wie wir sie heute auch schon am Podium der Medientage öfter gesehen haben, aus einer Überzeugung, dass dieses Kommunikationsgebilde in Wahrheit damals aus drei unterschiedlichen Gruppen bestanden hat. Das waren die Auftraggeber, das waren die Agenturen und das waren die Medien. Heute haben wir im Austrian Chapter der IAA eine vierte Säule unter Anführungszeichen, in der Marktforscher, Einzelpersonen, Consulter etc. drinnen sind. Und die IAA ist deswegen auch heute noch aktiv und erfolgreich, weil sie eben versucht, eine gemeinsame Plattform zu bilden, in der diese Lösungen diskutiert werden können, wo sie Menschen, die am Ende des Tages nur eine Aufgabe haben, nämlich die Summe aller Kräfte, die auf den Markt wirken, zu bündeln. Das ist die Definition von Marketing, die ich irgendwann einmal vor 40 Jahren gelernt habe. Nämlich zu sagen, wir haben ein Ziel, deswegen bin ich mit der Kreation und dem absoluten Freiraum auch nicht ganz bei dir, weil ich habe irgendwann einmal gelernt, wenn du Künstler werden willst, dann musst du Künstler werden. In einer Agentur hast du immer eine Strategie, auf Basis dessen du deine Kreation entfalten sollst, aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Und dafür braucht es nicht nur die IAA, ich meine in Österreich hauptsächlich die IAA, selbstverständlich, das war jetzt die Werbeeinschaltung in eigener Sache, aber es braucht auch Gespräche wie diese, wo man auch einmal ein bisschen wenigstens über den Tellerrand schauen kann, wo man ein bisschen aus den eigenen Korsetten und Rahmenbedingungen ausbrechen kann. Ich meine, in der Theorie ist ja das alles ganz einfach, oder? Versetz dich in die Situation deines Gesprächspartners und dann wirst du sofort in einen Dialog treten und am Ende wird ein positives Ergebnis rauskommen. Nur das ist ja nur im Märchen so. Ja? Also ich meine, ich führe viele Verhandlungen mit Kunden und noch mehr mit Agenturen und ich mag sie alle und ich liebe sie alle, aber so richtig mit dem versetzt dich in die Situation des Gegenübers, das spürt's ja nicht wirklich. Ja, ich meine, da gibt's Ziele, da gibt's Vorgaben, da gibt's internationale Hauptquartiere, die sagen, lokal, du musst nochmal um x% günstiger werden und. Und deswegen ist es einfach notwendig, dass es Institutionen wie die IAA gibt, aber auch Institutionen wie die Medientage, wo man über diese Dinge auch einmal losgelöst vom Tagesgeschäft sprechen kann. Ob's was nützt, das weiß ich nicht.
Aber wir hätten es probiert,
genau. Mhm.
Aber das ist ein ganz wesentlicher oder ganz spannender Punkt. Frau Franzen, Sie sind für Wachstum zuständig. Haben Sie sich mit all diesen Fragen hier eigentlich schon beschäftigt? Oder sagen Sie, das ist mir eigentlich eh komplett egal, das geht bei uns da vorbei?
Das ist eine ernst gemeinte Frage.
Ja, die ist ernst gemeint. Natürlich, ich meine alle Fragen ernst.
Ja, habe ich mich damit beschäftigt. Wir haben uns als Unternehmen damit beschäftigt. Ich freue mich sehr über die Zusammenfassung, die Christoph gemacht hat. Ich wünsche mir ein bisschen, ich hätte sie selber gemacht. Ich finde es unglaublich spannend, wenn man sagt, man schaut sich nochmal an, was eigentlich die Zielsetzungen sind. Wir haben schon oft gesagt, das ist jetzt natürlich auch zum Ende der Runde hin ein sehr diplomatischer Ansatz, die Punkte zusammenzuführen. Aber man sagt, man muss sich ja, Fragestellungen oder Problemstellungen anschauen. Und je nachdem, wie die aussehen, kann das entweder eine Agentur mit einem Modell beantworten und oder sich auf einen Teilbereich dessen konzentrieren. Was es halt braucht, ist dieser Ende-zu-Ende-Gedanke wirklich von den First-Party-Daten, jetzt einfach, um bei dem Thema Media noch mal ganz kurz zu bleiben, bis hin zu Einkaufspreisen, bis hin zu Erfolgsmessung und so weiter. Und da gibt es unglaublich viel Spielraum und es gibt einen unglaublich großen Orchestrierungsbedarf. Und je nachdem, welche Orchestrierungsmöglichkeiten die Kunden haben, dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Antworten, sowohl in der richtigen Partnerauswahl als auch in dem Thema davon, wer der richtige Partner ist und wie man in dieser Konstellation halt eben zusammenfindet und zusammenarbeitet. Ich sammle mich nochmal so gerade, was die Punkte betrifft, die wir besprochen haben. Ich fand, dass das Thema Kreation jetzt zum Teil so ein bisschen ausgegliedert war, was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, wenn wir über Kreative sprechen, dann geht es nicht nur darum, ob die ihren eigenen Raum zum Aufblühen und zum sich entfalten brauchen und ob es darum geht, dass die Beratungsfunktion von der Kreativität verloren geht oder nicht, sondern die Kreativität ist, genau wie jeder andere Teilbereich, den wir in dieser Runde jetzt besprochen haben, Teil von diesem großen Ganzen, was zusammenhängt. Und da, glaube ich, wird in der Zukunft das Konstrukt oder der Ansatz Vorteile für sich entscheiden und Erfolge einfahren können für die eigenen Kunden, wenn man in der Lage ist, diese Zusammenhänge zu erkennen. Zu erkennen, wie unterschiedliche Zielsetzungen, wie unterschiedliche Einflüsse, sei das menschliche Art, sei das aber auch maschinengetrieben, wie das zusammenkommt, wo man dem einen oder dem anderen den Vortritt lässt, welche Teilnehmer man braucht und wie man im Endeffekt diese Talente und diese Strukturen zusammenbringt, um den Kunden digital zu transformieren und langfristig zu entwickeln. Und das ist etwas, das kann mir keiner erzählen, dass das alleine eine Mediaagentur kann oder alleine eine Kreativagentur. Und ich glaube, auch die allerwenigsten Kunden sind aktuell so aufgestellt, dass sie das komplett in-house leisten können. Und wenn man sich anschaut, wer ein guter Begleiter ist, um all diese Faktoren zu betrachten, darauf Einfluss zu nehmen und Werbetreibende zu entwickeln, sei das durch partielles Inhousing oder eben auch nicht durch die richtige Konstellation mit Mediaagenturen, Beratung, Produktion, wie auch immer. Dafür braucht es, mündige und freie Berater, die auf der einen Seite ungebunden sind von Vergütungsmodellen, die sie auf eine einzige Antwort beschränken und auf der anderen Seite aber auch das notwendige Know-how über die Umsetzung mitbringen, damit das sinnvoll eingeschätzt werden kann, ob das, was auf PowerPoint-Präsentationen unglaublich gut aussieht, auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Und das, glaube ich, ist die große Herausforderung, vor der wir alle stehen.
Von der PowerPoint zur Umsetzung, das wäre eigentlich noch ein ganz spannender eigener Diskussionspunkt, aber ich nehme mit, und das ist vielleicht eine ganz gute Aussage, wir werden uns alle künftig weiterhin gegenseitig brauchen, vielleicht in anderen Modellen, in anderen Konstellationen. Wir haben jetzt noch gute 10 Minuten und ich hätte eigentlich noch 2, 3 Spezialthemen, die ich jetzt nicht mehr anschneide, weil sonst sitzen wir, befürchte ich, morgen auch noch hier an dieser Stelle. Ich würde gerne abschließend in die Runde werfen, beziehungsweise Sie alle fragen, was denn so in die Zukunft blickend das zentrale Thema ist, das Sie gerne ändern würden. Und Karin, ich würde gerne bei dir anfangen. Also wenn es einen Umstand in dieser Branche gibt, wenn es ein Problem gibt, ein heißes Eisen, das du gerne nicht nur anfassen, sondern auch lösen würdest, welches wäre das?
Puh, gute Frage.
Ist jetzt natürlich auch gemein, weil der Rest der Runde hat jetzt eine gewisse Nachdenkzeit.
Ja, genau, da kannst du ein bisschen an mich anhängen. Wie gesagt, ich habe ja schon umgestellt, und das eine heiße Eisen, in der Branche es fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, weil das eben so, wie wir es vorher besprochen haben, ja alles so zusammenhängt. Und es müsste einfach ein bisschen mehr Verständnis auf allen Seiten da sein. Also sowohl als, ich bin ja auch Auftraggeber und so wie es der Walter vorher beschrieben hat, ne, auch wir sind öffentliche Auftraggeber und wir müssen ausschreiben. Das heißt, wir kaufen Leistungen ein in einem fairen Prozess. Und da gibt es halt Angebote und die sind gut oder sie sind halt weniger gut. Ne? Und damit wird das halt schwierig und löst natürlich das Problem nicht. Ich verstehe beide Seiten, weil wir da halt ja auch mittendrin sind. Aber in Wahrheit ein heißes Eisen sehe ich nur einfach in der Drehscheibe des Miteinanders und des Verständnisses, dass wirklich alle Seiten, wurscht, ob Media, Kreativ und auch Auftraggeber haben, einfach stärker forcieren und stärker einbringen.
Frau Brandt, gibt es bei Ihnen diesen einen Punkt, wo Sie sagen, das würden Sie gerne ändern, das hätten Sie gerne morgen schon anders?
Da kann ich, also entweder gibt es keinen oder es gibt ganz viele. aber ich glaube, was wichtig ist, da würde ich mich gerne meiner Vorrednerin anschließen. Wir leben in einer Welt, es gibt da kein Entweder-Oder. Also es gibt, ich glaube, die Kreativität aber auch. Und die Wertschöpfung entsteht aus der Fähigkeit, verschiedene Blickwinkel zu verstehen und auch vielleicht gar nicht mehr einzunehmen, weil man das nicht kann, weil das ja der andere Blickwinkel ist. Aber eben durch das große Stichwort Kollaboration dadurch Wert entstehen zu lassen. Und das Thema Kreativität war gerade eben gefühlt so ein bisschen, es war definitiv nicht so, aber ich möchte bewusst sagen, die Kreativität steckt auch da drin, wie ich einen Algorithmus baue und oder wie ich eine ganz andere Lösungsperspektive baue. Und ich glaube, dass darin wahnsinnig viel Inspiration und auch Kraft für unsere Branche liegt. Und unsere Branche wird sich damit entwickeln, wie attraktiv wir eben auch, wie sie für die Top-Talente sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich befasse mich ja sehr stark damit, natürlich mit Recruitment auch in meiner Position. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir eben diese unglaubliche Attraktivität, die in dieser Branche liegt, dass wir die besser transportieren können und dort dann tatsächlich den Menschen auch die Möglichkeit geben können, bei uns die auszuschöpfen in der Gemeinsamkeit auch, weil klar, wir sind alles Unternehmen, wir sind im Wettbewerb oder manchmal auch nicht. Aber eigentlich geht es um die Zielsetzung, genau diese letztendlich Unternehmen erfolgreich zu machen durch hervorragende Kommunikation. Und da steckt für mich wahnsinnig Kraft und Perspektive drin und davon würde ich mir einfach mehr wünschen.
Ganz kurze Nachfrage, das Thema Talente ist jetzt spannenderweise in dieser Runde auch das erste Mal gefallen. Wie groß ist die Challenge? Wie schwierig ist es, adäquaten Nachwuchs oder adäquates Personal zu finden?
Also grundsätzlich ist das, glaube ich, überall eine riesige Herausforderung, letztendlich qualifizierte Leute zu finden, beziehungsweise es ist auch unser Thema, sagen wir es mal so, wir haben es als WPP, aber wirklich global als WPP in das Zentrum unserer Strategie gestellt, um wirklich den Menschen in der Form eine Perspektive, aber auch Inspiration und Erfahrung zu geben. Weil wir einfach wissen, dass die Qualität und der Outcome unserer Arbeit damit zusammenhängt, wie motiviert und wie gut letztendlich sich unsere Leute bei uns aufgehoben fühlen, wie viel Spaß und Inspiration sie daran haben. Deswegen ist das für uns, hängt das unmittelbar mit unserer Leistung zusammen. Und deswegen stellen wir die Menschen, die bei uns arbeiten und dass wir eben für sie die Richtungsschulungen, aber auch Entlohnungsmodelle, Arbeitszeitmodelle. Wir haben gerade in Deutschland jetzt letzte Woche das annonciert, dass sämtliche Überstunden abgegolten werden, maximale flexible Arbeitszeiten. Man kann auch Unterstunden leisten, wenn man weiß, man hat eine, also wirklich das in die Notwendigkeit der sehr starken projektgeführten Arbeitszeit reinzuführen. Und das ist ganz viele Maßnahmen, die wir dort mittreiben, weil es für uns eben so essentiell ist, dass die Menschen wirklich committed sind, sich wohlfühlen, weil wir wissen, dann haben wir auch die beste Leistung für unsere Kunden.
Frau Franzen, Talente für Sie? Das heiße Eisen oder sind das andere Themen, die Sie gerne ändern würden, ein Problem, das Sie gerne aus der Welt geschafft hätten?
Puh, schwierige Frage. Darauf bin ich jetzt wirklich nicht vorbereitet. Ich dachte nicht, dass Sie dieselbe Frage zweimal stellen. Es gibt kein Problem, was ich aus der Welt geschafft haben wollen würde. Ich hätte gerne viele Möglichkeiten, um diese relevanten Unterhaltungen zu führen. Natürlich in dieser Runde, das macht unglaublich viel Spaß und es ist auch wichtig, dass man diese Bühne hat, aber ich würde mir gerne wünschen, noch mehr von diesen Unterhaltungen mit den Auftraggebern tatsächlich führen zu können. Ich wünsche mir mehr Dialog, weil es uns einfach dazu ermutigt, von viel Positionierungsrhetorik uns zu entfernen, uns darauf zu konzentrieren, was eigentlich wichtig ist, welche Zielsetzungen erreicht werden sollen und ja, auf die Dinge auf den Punkt bringen. Das wünsche ich mir, den Mut dazu, dass wir uns in die Augen schauen können und identifizieren können, was die Probleme sind und wie wir sie angehen. Ohne groß drumherum zu reden.
Also mehr Dialog ist vielleicht auch eine ganz gute Erkenntnis, die wir mitnehmen können. Herr Young, Sie haben die kreativen Freiräume angesprochen, die Sie sich wünschen.
Ja, also ich mache mir keine Angst, dass die kreativen Freiräume zu groß sind, weil die Branche ist seit 100 Jahren prekär, oder? Die arbeitet immer quasi aus der Not heraus und das ist bis zu einem gewissen Grad auch gut so. Aber da ist weit mehr Platz dafür und da sollte mehr Platz dafür sein. Und was quasi jetzt, ich spreche nicht nur aus der Kreativität heraus oder aus dem Thema heraus. Ich sehe natürlich auch, dass Zusammenhänge wichtig sind. Ja, wir erkennen ja alles jetzt gerade, dass das zusammenhängt. Also, das ist jetzt nicht mehr ganz neu. Der Herr Lotter hat ein schönes Buch dazu geschrieben, ein sehr kleines, intelligentes, wie das geht mit den Zusammenhängen. Ich finde nur trotzdem, dass wir die Wichtigsten da drinnen sind. Weil das fängt damit an. Wir stehen an der Wand, oder? Mit all diesen Dingen. Wir brauchen irgendwo Menschen, die nachdenken. Und jetzt nicht nur essentiell über die Dinge nachdenken und anders nachdenken. Wir brauchen sie in verschiedenen Teilbereichen. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder Goethe sein muss, ja, sondern wie zuerst erwähnt worden ist, es braucht eine kreative Algorithma oder Coder oder was immer. Es braucht in jedem Teilbereich Leute, die quasi über ihre Dinge hinausdenken können, die andere Perspektiven aufnehmen können, die Grenzen brechen, ja. Und ohne Zwänge auf neue Dinge zu gehen. Das, glaube ich, braucht's. Ja. Das ist quasi das große kreative Thema, das wir haben. Und das haben wir im Kontroll. Ich hätte ja gerne einen kreativen Buchhalter. Ja.
Ist ja auch also ich kenne
einen gewissen Grad. Aber ich will natürlich keinen Piloten haben, der auf 15.000 Meter umkreativ wird. Das muss man in seine Schranken weisen, dort, wo es in die Schranken zu weisen ist.
Aber es soll ja auch Buchhalter geben, die sich kreative Menschen, die vom Finanziellen ein bisschen gespürt haben. Christoph Kolnick, 4 Jahre bei Rantastic, einem Startup, wenn man das so sagen darf, aber doch ein Unterschied zum jetzigen Posten bei der Raiffeisen. Was werden Sie als erstes ändern? Welches Problem stört Sie? Oder alles happy peppy?
Auf das war ich jetzt natürlich vorbereitet, aber ich glaube, es passt nicht ganz zu der Abschlussrunde. Ich glaube, was mir jetzt ein bisschen gefehlt hat in den letzten Minuten oder wahrscheinlich die ganze Stunde, ist, dass wir uns die Frage stellen, wozu macht man das Ganze? Mhm. Und wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, machen wir das für unsere Kunden, nämlich die wirklichen Kunden, die was kaufen, ja. Nicht wir untereinander, ja, sondern die Endkonsumenten oder wie ich immer man die nennen will, ja. Und da ist, glaube ich, das, was wir lösen müssen und mit Kreativität, mit Algorithmen, mit allem drum und dran, ist einfach umzudenken, wer der Kunde ist. Und der Kunde ist nicht mehr Customer, er ist Citizen. Und ich glaube, das sollten wir zu denken anfangen, dass wir unsere Kunden behandeln müssen wie Bürger und als große Unternehmen diese Verantwortung haben, das gemeinsam dann an den Kunden bringen. Purpose ist dieses Wort der Stunde, aber ich glaube, das bringt uns weiter in der Zukunft. Und an dem Purpose, den halt jedes Unternehmen eigen hat, müssen sich dann Agenturen orientieren, um dann zielgerichtet unsere Kunden eben anzusprechen als Bürger. Ich glaube, das ist das Problem, was wir in naher Zukunft lösen müssen. Andererseits werden wir mit den besten Geschäftsmodellen untergehen.
Hm. Walter Zingel, das Abschlusswort.
Das Abschlusswort, na sowas Liebes. Also ich würde mir wünschen, dass wir uns von Kurzfristigkeit verabschieden. Die Quartalsdenke hat uns in den ab den 90er über die 2000er bis in die 2020er an den Rand der Verzweiflung gebracht. Menschen, die ausschließlich Kommunikationskampagnen nach ihrer Wirksamkeit für die nächste Quartalsbilanz entscheiden, waren längst nicht mehr auf ihrer Position. Sie mussten keine Verantwortung dafür übernehmen, dass sie durch die Kurzfristigkeit ihrer Kampagnen Markenwerte vernichtet haben in Legionsausmaß. Dadurch entstehen natürlich auch Kampagnen, die die Konsumenten eben nicht als Citoyen oder Citizen oder mündige Bürger oder was auch sonst immer ansprechen, sondern einfach als Profitbringer. Das haben wir alle miteinander nicht notwendig. Wenn zu diesem Abschied von der Kurzfristigkeit dann auch noch die Verantwortung, die jeder Teilnehmer eines Ökosystems fürs gesamte Ökosystem hat, dazukommt, dann bin ich wahrscheinlich schon in Pension.
Das ist auch ein schöner Ausblick, zumindest für dich persönlich, aber eine Erkenntnis, die wir, glaube ich, durchaus mitnehmen können. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Frau Brandt, Dankeschön, dass Sie sich trotz Verkühlung die Zeit genommen haben. Liebe Grüße remote nach Deutschland. Danke
auch. Herzlichen Dank auch von meiner Seite und ich hoffe, das war nicht allzu schlimm mit meiner Stimme. Sie
konnten ertragen. Alles bestens. Danke auch den Herrn Kulnick, Zingel, Young und Frau Franzen. Ich darf Sie jetzt von der Bühne bitten. Karin Seewald, bleibt bei mir. Wir haben eine kleine Überraschung. Dankeschön.
Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm-Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt.